Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8. Frühmorgens kam Jesus in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Du nun, was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu prüfen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das aber hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige ab jetzt nicht mehr. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das ist eine der interessantesten Geschichten von Jesus, die uns hier überliefert wurde. Sie scheint einiges durcheinander zu bringen. Genauer, sie bringt Dinge zusammen, die wir nur schwer miteinander vereinbaren können. Zum Beispiel Gnade und Wahrheit. Und sie trennt, was wir gern vermengen: das klare Unterscheiden und Beurteilen auf der einen Seite und Richten und Verurteilen auf der anderen Seite. Diese Geschichte zerstört das geliebte, fromme Schwarz-Weiß-Denken. Sie entlastet und ist zugleich unbequem. Sie fordert in jeder Weise heraus, die Tugendhaften wie die Sünder. Ja, Jesus fordert hier heraus, und zwar alle, die Beteiligten in der Geschichte und uns hier alle. Da haben sie sie also auf frischer Tat erwischt, dieses Luder, dieses Flittchen, diese Frau beim Ehebruch. Vermutlich war sie noch jung, verlobt, eine Braut also, die mit einem anderen ins Bett gestiegen ist. Das zählte als Ehebruch, und der wurde damals mit Steinigung geahndet. Dasselbe hätte übrigens Maria passieren können, als sie schwanger war, aber nicht von Josef. Fromme, die Vorbild sein wollen, Schriftgelehrte und Pharisäer, schleppen nun diese Sünderin an und stellen sie in die Mitte vom Tempelvorhof. Alle sollen sehen, was das für eine ist. Haben die Tugendwächter vielleicht jemanden vergessen? Könnte es sein, dass da ein Mann dabei war beim Ehebruch? War das ein Engel, der sich unsichtbar gemacht hat, oder ist er einfach davongeflogen oder was? Wenn wir Sünden bei anderen sehen, Könnte es sein, dass wir da manchmal einen gewaltigen Teil übersehen? Andere Beteiligte? Oder Dinge, die dazu geführt haben? Könnte es sein, dass wir da nicht alles auf dem Schirm haben, sondern nur Bruchteile? Und dass wir dafür unsere eigenen Anteile und Unterstellungen und Vermutungen hinzufügen? Jesus saß im Tempelvorhof und lehrte. Wie wäre es, wenn man neben dieser flotten Dame auch gleich noch den Herrn Jesus verklagen und fangen könnte? Meister, diese Frau hier ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Mose hat uns doch im Gesetz geboten, solche Typen zu steinigen. Du nun, was sagst du? Gar nichts, sagt er. Bückt sich nach unten und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Warum? Will er Zeit gewinnen für sich? Will er den Anklägern Zeit geben, ihr Verfahren zu überdenken? Ist es Verlegenheit? Will er die Verkläger in Verlegenheit bringen? Oder ignoriert er sie damit einfach? Will er signalisieren, dass er damit nichts zu tun haben will? Wendet er sich so demonstrativ von diesem Verfahren und von diesen Leuten ab? Behandelt sie wie Dreck oder wie Luft? Was schreibt er? Malt er einfach irgendwas? Oder schreibt er Worte? Gott hatte mit seinem Finger die Gebote auf die Steintafeln geschrieben. Tut Jesus etwas Ähnliches? Schreibt er Gebote auf? Oder verweist er damit auf eine Stelle bei Jeremia? Da heißt es einmal: Herr, du bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden und die Abtrünnigen müssen in die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Ein biblisches Manuskript dieser Geschichte ergänzt tatsächlich: Jesus schrieb die Sünden eines jeden Einzelnen von ihnen auf die Erde. Interessant. Jedenfalls schreibt und schweigt er vor sich hin. Die fromme Sittenpolizei wird ungeduldig und stößt nach. Was ist denn nun? Und da richtet sich Jesus auf und es kommt dieser berühmte Satz: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Genauer, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als erster einen Stein. Sprach's und bückt sich und schreibt weiter in den Staub. Und dabei leert sich der Platz. Einer nach dem anderen geht. Zuerst die Ältesten. Sie kannten sich selbst wohl am besten. Die jungen Eiferer verließen als Letzte das Areal. Bleibt nur noch diese Frau. Verlassen und allein mit Jesus. Wieder richtet Jesus sich auf. Er sieht die Frau, niemanden sonst. Übrigens, mit deiner Sünde stehst du auch immer allein vor Jesus. Und nun fragt er. Was er dich fragt oder fragen wird, weiß ich nicht. Was er die Frau fragt, steht hier. Es sind zwei Fragen. Aber kein Verhör und kein Vorwurf. Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat dich keiner verurteilt? Diese Doppelfrage macht ihr ganz gewiss: Niemand hat mich verurteilt. Und jetzt beantwortet Jesus die Frage der Frommen, die längst weg sind. Sie sind mit ihren Sünden weggegangen, ohne Vergebung zu empfangen. Sie wollten ja eh nur Recht behalten und andere, die Frau und sogar Jesus, ins Unrecht setzen. Anders die Frau. Sie wartet auf das Wort von Jesus. Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Niemand, Herr, antwortet sie. Ich verurteile dich auch nicht. Geh und ab jetzt sündige nicht mehr, sagt er einfach. Moment. Fehlt da nicht etwas nach unserem System? Wo ist die Beichte? Wo ist das Schuldbekenntnis? Und muss man das nicht alles nochmal aufarbeiten und aufwärmen? Jesus passt nicht ins System. Er passt nur zu Gott und von Gott her zum Menschen. Jesus gibt eine doppelte Antwort und beide Teile sind entscheidend. Beide Teile zusammen. Der erste: Ich verurteile dich auch nicht. Interessant ist ja zunächst, dass die Ältesten zuerst den Platz verlassen haben. Je besser einer sich selbst kennt, desto weniger verurteilt er andere. Und je weiter einer gereift ist und vielleicht auch im Charakter gottähnlicher geworden ist, desto weniger wird er andere kritisieren und verdammen. Und der sündlose Jesus? Er richtet und verurteilt erst recht nicht. Er hätte ja als Erster einen Stein nehmen können. Aber er ist nicht gekommen, um zu richten, damals und bis jetzt noch nicht. Johannes 8 zeigt: Wer selber im Licht ist, muss andere nicht schwarz malen. Offensichtlich ist es eher so: Wer selber den meisten Dreck am Stecken hat, der zeigt am liebsten mit dem Finger auf andere. Und je mehr einer selber in Sünde lebt, desto eher verurteilt er andere. Jesus tut das nicht. Und wer ihm nachfolgt und ähnlich geworden ist, tut das auch nicht. Aber bitte verwechseln wir das nicht mit dem, was heute unter uns so üblich geworden ist, und ein Übel ist, statt das Übel zu beseitigen. Üblich ist es heute zu sagen: Du bist okay, ich bin okay, wir sind okay. Und die evangelische Kirche sagt heute weithin nur noch, jedenfalls höre ich das bloß noch: Gott nimmt dich an, wie du bist, du kannst bleiben, wie du bist. Jesus sagt zu allem okay, der Heilige Geist lässt dich alles tolerieren und akzeptieren und sorgt dafür, dass wir alle und alles annehmen und uns gut fühlen. Und alles, was du irgendwie mit Liebe in Verbindung bringen kannst, egal was die alte Bibel dazu sagt, ist okay. Wir geben dazu unseren Segen. Nein, Gott segnet nicht alles ab. Und der zweite Teil der Antwort von Jesus lautet: Geh und sündige ab jetzt nicht mehr. Jesus nennt Sünde immer noch Sünde. Er beschönigt und verharmlost nichts. Dass Jesus nicht verurteilt, ist kein Freibrief für ein gesetzloses Leben. Es ist Ruf zur Umkehr und die Möglichkeit des Neuanfangs. Nun geh und sündige ab jetzt nicht mehr, sündige nie wieder. Die Frau ist übrigens nicht die Einzige, der Jesus das gesagt hat. Dem Gelähmten am Teich, den er geheilt hatte, hat er dieselbe Anweisung gegeben. Jesus tritt in ein Leben ein, er vergibt, heilt, verhindert die Bestrafung und eröffnet so einen neuen Weg. Das Alte ist vorbei. Dein Lebensweg geht jetzt in eine neue Richtung. Du bist heil geworden und frei. Deine alten Gewohnheiten müssen und dürfen dich nicht länger bestimmen. Fall nicht wieder zurück. Geh den neuen Weg weiter. Nein, Moralpredigten ändern niemanden, weil niemand wirklich glaubwürdig und ohne Sünde ist. Aber wenn Gott, wenn Jesus in ein Leben tritt, dann ändert das alles. Dann geht es nicht so weiter wie bisher. Die Gnade Gottes ist eine Macht, die neu macht, die freisetzt. Jesus stellt diese Frau in den Machtbereich der Liebe Gottes. Jesus stellt dich in den Machtbereich der Liebe Gottes. Gott liebt dich und er nimmt dich an, wie du bist, ja. Aber seine Liebe lässt dich niemals so, wie du bist. Das wäre keine Liebe mehr, jedenfalls nicht Gottes Liebe. Dann wärst du ihm gleichgültig. Dann würde er dich ja gleichgültig ins Verderben laufen lassen. Es entspricht niemals Gottes Liebe und Barmherzigkeit, Sünde zu bestätigen oder zu verharmlosen oder zu rechtfertigen. Niemals. Es ist nie Gottes Weg, aus der Not eine Tugend zu machen. Das ist vielmehr teuflisch. Gott nimmt Sünder vorbehaltlos an, aber er verwirft Sünde. Das bedeutet, er trennt den Sünder von der Sünde, wenn er darf. Das heißt, Gott vergibt vorbehaltlos und ganz, sodass die Sünde wirklich weg ist. Gott rechtfertigt Sünder, also macht sie gerecht. Bitte beachten und unterscheiden. Gott rechtfertigt nicht und nie Sünde, sondern nur Sünder. Das heißt, Sünde ist nie richtig. Aber mit dem Sünder kann es richtig werden. Er kann vor Gott gerecht werden. Ich verurteile dich nicht. Geh und sündige ab jetzt nicht mehr. Das kannst du, weil mein Wort dir die Möglichkeit dazu eröffnet und die Kraft dazu gibt. Wie wird die Frau sich gefühlt haben? Beim Ehebruch? Wer hat sie dazu gebracht? Warum hat sie sich dahin bringen lassen? Was fehlte ihr? Was hat sie wirklich gesucht? Und wie fühlte sie sich dann am Pranger, im Tempel? Was ist da in ihr so abgelaufen? Wie ging es ihr schließlich allein mit Jesus? So manches Mädchen, manche Frau fühlt sich wie eine gebrauchte Cola-Dose. Aufgerissen, leer getrunken, weggeworfen. Du, Jesus kann daraus ein neues Gefäß machen. Mit neuem Lebensinhalt. Lassen wir uns herausfordern. Wer andere richtet, stellt sich über Jesus. Wer in der Sünde bleibt, der stellt sich außerhalb von Jesus. Wer Vergebung empfängt, der wird neu durch Jesus. Und wer anderen nach dem Fallen aufstehen hilft, der macht sich eins mit Jesus. Tragt einander die Lasten. Einer trage des anderen Last. Und damit sind im Textzusammenhang unsere Fehler, unsere Fehltritte gemeint. Tragt einander die Lasten. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So fasst Paulus das Ganze zusammen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.